2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega hat vertändelt die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor geht.
Moin, es ist Sonntag, der 15. April 2018, ja ziemlich weit, diesmal vor 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem 0:1 gegen Union Berlin am gestrigen Samstag. Das Tor für Union Berlin fiel in der 81. Minute durch Simon Hedlund, durch Vorarbeit von Steven Skripski. Ich darf heute wieder Tim und Daniel begrüßen. Moin, ihr beiden.
Hallo.
Hallo aus Berlin.
Tim, während Daniel in Berlin geblieben ist, Tim, warst du ja in Hamburg gestern. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist es sozusagen gelaufen, wie war die Anfahrt, was hast du so erlebt?
Ja, die Anfahrt war unproblematisch, ich bin ja schon am Freitag gekommen, von da habe ich davon irgendwelchen Verkehrswirren, von denen ich auch nichts sonst gehört habe, auch nichts gemerkt. Und ja, dann ging es halt so mit dem öffentlichen Nahverkehr dicht gedrängt nach St. Pauli, wo mir dann gleich beim Verlassen der U-Bahn-Station erstmal eine Gruppe von St. Pauli-Fans gegenüberstand, die so Flyer verteilten. Hast du das vielleicht mitbekommen, diese Schwarzmarkt-Ticket-Aktion?
Ja, ist ja ein Thema seit vielen Jahren schon, wird immer mal wieder proaktiv angegangen, die Geschichte, und auch schon beim letzten Heimspiel. Insofern, das ist jetzt eine Thematik, die sich so ein bisschen um die Saison ändert und ich denke auch darüber hinaus durchziehen wird, weil es halt ein Riesenproblem bei uns ist.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, werden da gerade an diesem U-Bahnhof viele Tickets verkauft und deswegen stehen die da alle, ja, sehe ich das richtig?
Genau, also das sind so die üblichen Verdächtigen seit Jahren, die da stehen, die halt Schilder haben, dass sie Karten suchen. Jeder weiß aber, wenn die Karte haben, quasi vielleicht für einen normalen Preis, weil du eine über hast, weil ein Freund krank geworden ist, wie auch immer, dann verticken sie halt das Ding zum dreifachen, vierfachen Preis. Viele wissen das nicht. Vor allen Dingen auch so, sag ich mal, auswärtige Fans, Touristen, wie auch immer, die einfach mal ins Stadion kommen wollen, kaufen dann unter Umständen ja viel zu teure Karten. Und was auch dazugehört, natürlich alles, was so Schwarzmarkt ist, unter Umständen sind die Karten gesperrt, aus welchen Gründen auch immer, und du kommst gar nicht rein dann. Ne? Mhm. Das haben wir vor allen Dingen auch so bei diesen ganzen Plattformen wie eBay, Viagogo und so weiter. Die werden halt auch massiv gesperrt, das heißt, du kaufst sie unter Umständen für einen sehr, sehr hohen Preis. Also das ist jetzt quasi entkoppelt von der Geschichte vor Ort, kommst dann aber nicht rein.
Ja, unbefriedigend. Da fragt man sich, warum die Nachfrage da nicht abreißt.
Ja gut, das Stadion ist halt regelmäßig ausverkauft. Dann hast du automatisch Nachfrage und wenn du dann Low-Information-Publikum hast, dann wird das halt kritisch.
Ja, genau. Also da gibt es halt viele andere Möglichkeiten. Es gibt eine offizielle Plattform über die Vereinsseite, wo man selbst, wenn man eine Karte hat, auch eine Dauerkarte und man kann irgendwie vielleicht mal ein Spiel nicht, ist ein Urlaub oder wie auch immer, dann kann man dort einstellen und jemand anders kann das dann für den Tag kaufen.
Das haben wir ja jetzt auch seit dieser Saison bei Union. Das funktioniert eigentlich ganz gut, auch wenn ich es... Weißt du, ab wann man die Dauerkarte einstellen kann, so als Besitzer, wenn man sie verkaufen will?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Also der Vorlauf. Bei uns ist es meistens so, wenn wir das wissen, also durchaus auch mal 8 bis 10 Wochen. Meine Freundin hat es irgendwie 1-2 Mal gemacht bisher. Also ich noch nie, aber...
Ja, aber bei uns ist das immer nur wenige Tage vorher. Das ist dann ein bisschen...
Ach so.
Manchmal.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man die quasi immer da einstellen kann oder nur, wenn der entsprechende Bereich schon regulär ausverkauft ist. Das... weiß ich gerade nicht genau.
Ist mir auch noch ein bisschen unklar, wie das genau funktioniert. Aber wenn man es dann halt wahrnimmt, ich bin bisher immer meine Tickets losgeworden, das ist ja bei uns dann mittlerweile genauso unproblematisch wie bei euch.
Ja, genau. Und zusätzlich dazu gibt es noch die AFM-Ticketbörse, wo man seine Karte hinterlegen kann, die da seit Jahren das gut handeln. Nur wissen das natürlich auch viele nicht. Also Leute aus dem Verein, die wissen das, die unter Umständen keine Karte haben, die wissen, wie das funktioniert. Externe eher nicht so wahrscheinlich.
Tja, insofern ist das eine ganz gute Aktion.
Ja, finde ich auch. Also das ist auch vielen und mir auch schon seit Jahren ein Dorn im Auge. Und ich finde, sowas muss nicht sein, dass sich da einzelne bereichern irgendwie. Das können wir selbst irgendwie intern lösen und können die da gerne raushalten, finde ich. Aber wie gesagt, solange da Leute von außerhalb kommen, die einfach mal zu diesem Pauli wollen, wird es auch weiterhin das geben, denke ich mal, und wird es da auch ein Angebot und Nachfrage geben, ganz einfach. Ich glaube, wichtig ist einfach, schon, dass man die einfach, die hat nicht die verkauft. So, ich habe das auch öfter mal, dass eine Dauerkarte zum Beispiel über ist. Okay, das ist natürlich so, du hast halt diese quasi Plastikkarte. Dann sehe ich, dass jemand eine Karte sucht und dann sage ich, okay, ich kann dich für den eigentlichen Preis der Karte jetzt mit reinnehmen, ne, ins Stadion. So, und das könntest du ja mit jedem machen, dann, weil ein Schwarzmarkthändler wird nicht mit reingehen ins Stadion. Ne?
Ja.
So, insofern, das wäre halt ein Tipp vielleicht nochmal.
Mhm. Ja. Ja, ansonsten war Dom, wo ich kurz gefragt hatte beim letzten Mal, ob das Auswirkungen hat. Jetzt habe ich wieder gemerkt, was es für Auswirkungen hat. Man hat dann kein Netz, weil natürlich die Zellen dicht sind bei so vielen Leuten. Aber naja, dann konnte man sich dann mehr aufs Spiel konzentrieren, das war schon okay.
Ja, fand ich auch gestern, war das Netz irgendwie schlecht, obwohl, ja, na gut, während des Spiels immer, ja, klar, du weißt es selbst. Also, wenn halt viele Menschen zusammenkommen, dann ist es ein Problem.
Ist noch ein ungelöstes Ding, genau.
Genau. Hm?
Ja, und dann war ich noch nach dem Spiel kurz da in diesem Museumsbereich, hatte jetzt für das Museum in dem Moment leider nicht so viel Zeit, aber ich habe mir zumindest mal dieses Stadionmodell angeschaut. Und erstmalig dieses Sponsoring-Konzept dort begriffen, dass man nämlich, also das ist so ein, weiß nicht wie groß das ist, so 2 Meter langes Modell vom Stadion halt, und da sind jetzt noch nicht so viele Zuschauer drauf, weil man kann sich da quasi seinen Platz kaufen, ne? Man kann sagen, ich will hier ein nach mir modelliertes kleines Mini-Figürchen dort stehen oder sitzen haben. Und so füllt sich das langsam. Das finde ich ja wirklich mal ganz nice.
Genau, also das, ich weiß gerade gar nicht den Preis dafür, aber du schickst halt ein Foto.
Ich habe gehört, sowas wie 30, 40 Euro, sowas in der Größenordnung.
Genau. Du schickst halt ein Foto von dir oder wenn du jemanden beschenken willst hin, und dann wird das halt dann die Figur da angefertigt und kommt dann ins Stadion rein. Ja.
Genau, man kann auch genau seinen Sitzplatz. Bist du denn da auch drin?
Nee, bin ich nicht.
Na. Aber der Gästebereich steht ja auch zur Verfügung. Wäre mal eine schöne Spendenaktion, wenn sich irgendwie Unioner den Gästebereich sichern.
Und das wofür spendet man dabei?
Man spendet dafür, dass man sein kleines Figürchen... Nee,
also, was der Zweck ist.
Ach so, ja, wer ist der Empfänger des der Spende?
Das Museum an sich, oder?
Ich tippe mal das Museum, tippe ich mal. Okay. Ja.
So hatte ich es auch verstanden.
Ja.
Ja.
Und das ist ja tatsächlich ein interessantes... Museum. So far, wie diese Vereinsmuseen so gehen, ist, glaube ich, das in St. Pauli ganz interessant.
Ja.
Da können wir uns ja wieder was abgucken. Union wird ja dann nächstes Jahr auch sowas bekommen. Die alte Försterei ist ja eigentlich nicht das Stadion, sondern es ist ja die alte Försterei, die ja daneben ist. Und durch den Neubau, der jetzt in der nächsten Saison kommt, wird die dann komplett frei, weil dann eben entsprechend ausreichend Bürofläche ist, sodass es nicht mehr für Bürokram genutzt werden soll, und dann wird eben die alte Försterei ein Museum des ersten FC Union Berlin.
Hm. Ja, also wir haben dafür ja auch extra ein Museums e.V. gegründet, trägt sich so selbst über Spenden dann halt auch, zum Beispiel auch dann durch dieses Modell. Da gibt es halt sehr, sehr viele verschiedene Teile, die halt dazu beitragen, dass dieses Museum entsteht. So, das ist der Hintergrund, und ja,
schön kreativ.
Ja, wir hatten jetzt letztens halt auch erst ging es um St. Pauli im Nationalsozialismus. Da gibt es auch eine extra Folge. Kommen jetzt nicht auf das Podcast-Format, auf jeden Fall super schön umgesetzt.
Rückpass
war das, ne?
Genau. Mhm, genau. Diese Auskopplung von dem schönen Podcast Zeitsprung, der auch sehr zu empfehlen ist. Und ja, da könnte noch einiges Schönes kommen. Bisher gibt es, glaube ich, nur 2, 3 Ausgaben.
Richtig, genau. Ne? Genau. Aber die Folge fand ich halt sehr, sehr gut. Ich meine, ich kenne das, ich war selbst da und ich weiß natürlich, wie das da so läuft. Aber für jemanden, der das nicht so unbedingt kennt, ist das eine wunderschöne Folge, um einfach mal zu verstehen, was da eigentlich passiert.
Das stimmt, das war wirklich hochinformativ.
Jo, soweit zum Positiven.
Jetzt müssen wir noch zum Spiel kommen. Es tut uns ja leid. Also ein bisschen zumindest.
Mhm.
Ja.
Ja.
Also das war natürlich wäre jetzt für beide Mannschaften, das haben wir ja vorher schon besprochen, die Gelegenheit, sich einen Befreiungsschlag zu organisieren. Dies ist letztlich Union gelungen. Für euch war das natürlich echt wieder mal ein gebrauchter Nachmittag, weil im Prinzip ja auch eine komplette Wiederholung von der letzten Woche, ne?
Ja, Das ist immer irgendwie das Gleiche und du auch so zum Beispiel, mal unabhängig wie das entstanden ist, du spielst irgendwie ab einer gewissen Minute in der zweiten Halbzeit in Überzahl und du weißt einfach schon vorwege, diese Überzahlsituation wird dir zum Nachteil gereichen. Also das ist irgendwie so, alle so, oh Gott, Überzahl. Also, was früher immer, weiß ich nicht, solange ich Fußball gespielt habe oder auch irgendwie früher Bundesliga immer total toll war, dass du dann irgendwie mal dein Spiel aufziehen konntest, ist heute, weiß ich nicht, ob das generell so ist, da kann vielleicht Daniel was zu sagen, aber bei uns ist es immer ein riesiger Nachteil, weil irgendwie bei euch dann ja auch sofort zwei Viererketten da waren, dicht gemacht haben, also super einfach zu verteidigen eigentlich gegen 11 Leute, finde ich, gegen uns. Ja, das war so das größte Ding, was mir dann wieder so aufgefallen ist in der zweiten Halbzeit, ne?
Ja, also wenn wir jetzt schon am Ende einsteigen, also ich hatte nicht das
Nee, müssen
Gefühl.
wir nicht,
Ja.
aber ist mir. Ja.
Wir können ja mal am Anfang einsteigen. Ich
Ja, lass
weiß
uns mal am
noch,
Anfang einsteigen, genau.
als die Sonne auch noch nicht schien, das war noch mal ein anderes Problem, dass ich mal wieder total underequipped war. Als ich hier losfuhr in Berlin, war alles so schön, Frühling, warm, ach schön und so. Und dann kam ich wieder in Hamburg an und musste mir erstmal ein bisschen Fanklamotten kaufen, damit ich nicht
Ja.
erfriere.
Ja, so ist das. Ja, stimmt. Also es ist ja auch irgendwie dieses Wochenende überall ist Sonne irgendwie in Deutschland und in Hamburg ist oder im Norden ist es halt wieder nicht so gut.
So
Naja,
kennen wir euch.
genau. Ja, Spiel. Also wir haben ja dann irgendwie so ja haben ja eine taktische Variante vorgenommen, die so nicht auf dem Plan stand. Ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll. Haben wir nur mit Dreierkette gespielt oder mit Fünferkette? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also eigentlich war es eine Fünferkette, würde ich sagen, wobei die beiden Außen.
Na, Dreier und Fünfer, das ergänzt sich ja quasi. Das ist ja immer
Ja.
Dreier im Angriff, Fünfer in der
Also ich
Verteidigung.
fand, dass die beiden Außenspieler, die Flügelverteidiger, wie ich sie dann nennen würde, dass die schon hoch genug gespielt haben, um
Haben
sie
die, fand
in
ich auch,
dem
ja.
Mittelfeldband einzusortieren, also man
Genau.
dann von 3-5-2 sprechen
Also
kann.
im Prinzip habt ihr unser System gespiegelt.
Ja,
Also,
fast.
ja.
Es ist das gleiche Grundsystem. Gespiegelt war es tatsächlich im Zentralmittelfeld, wo er bei St. Pauli Flum als 1 in der Sechser gespielt hat und Möller Deli und Buchtmann davor, während bei Union das quasi genau umgekehrt ist, wo Fürstner, der für den verletzten Prömel in die Mannschaft kam, und Groß auf der 6 gespielt haben und Daube als 1 in der Zehner. Also diese 2-1-Ordnung bei Union und 1-2-Ordnung bei St. Pauli, die sich ja dann eigentlich so ergänzen, dass in denselben Räumen jeweils gleich viele Spieler stehen. Wo es aber zumindest in der ersten Halbzeit noch so war, dass St. Pauli das ganz gut gemacht hat und Union da durchaus Probleme hatte, den Raum zu verteidigen und vor allem die Bewegung, die Meladeli dann so gezeigt hat.
Ja, hat man, also wir haben natürlich auch gleich schon mal gestutzt, als ich die Aufstellung gesehen habe, weil wir schon wieder den Torwart gewechselt haben.
Stimmt.
Diesmal allerdings der arme Pechvogel Busk, nachdem er sich jetzt gerade wieder ins Team geackert hat, hat sich im Abschlusstraining verletzt, sodass wir halt wieder mit Daniel Milsenhöhler an den Start gegangen sind. Da haben wir dann generell als Fans eigentlich immer relativ wenig Reaktion drauf, weil wir wissen, dass die eigentlich vergleichbar gute Torhüter sind.
Wobei das in dem Spiel dann ein Thema wurde, so ein bisschen, aber.
Ja, Milsenhöhler ist, würde ich sagen, also unter anderem hat dazu beigetragen, dass es jetzt wieder diesen Wechsel gab, weil er dann doch so ein paar Schwächen gezeigt hat, so hinten raus, dieser fatale Fehlpass, der uns die Niederlage in Kaiserslautern eingebracht hat, etc. Gut, ich meine, sowas kann mal passieren, gerade bei so einem Schneespiel und so. Und dann kam Simon Hedlund wieder ins Team, der statt des eigentlich zuletzt immer spielenden Angreifers Rusina zum Einsatz kam. Simon Hedlund ist ja ein Schwede, Finne, Schwede, ist auch nicht beides, aber gilt, glaube ich, mehr als Schwede als Finne.
Ja,
Oder?
allerdings überlegt er sich das vielleicht gerade nochmal.
Ja, weil er jetzt die Nationalspieleroption gegebenenfalls in beiden Ländern ziehen kann. Na gut, das
Ja.
steht hier nicht zur Debatte. Auf jeden Fall,
Hauptsache Skandinavien.
Hauptsache Skandinavien, genau. Ja, Simon Hedlund ist schon wirklich ein wirklich bemerkenswerter Spieler, wie ich finde, weil er einfach irre schnell ist. Und das hat sich schon ganz oft gezeigt. Ne? Also kann auch hinten raus immer wieder zum Einsatz kommen, also in der Verteidigungssituation. Von daher hatten wir zwar ein paar, also drei Positionen gewechselt, aber nichts Unerwartetes.
Ja gut, also die Verletzung von Prömel kam auch sehr kurzfristig. Also es hat sich nicht unbedingt angedeutet, aber Stefan Fürsten ist da halt eine relativ maximal verlässliche und kompetente Alternative. Und bei Philipp Hosina war es halt so, dass das war dann ja der einzige Wechsel, der quasi nicht verletzungsbedingt erzwungen war, sondern da war es dann so, dass Hosina einfach im Endeffekt die Chance, die er jetzt seit der Verletzung von Polter gehabt hat, nicht wirklich nutzen konnte. Also er hat ein paar Spiele gemacht, die ein bisschen unglücklich waren, wo er Chancen, die er hatte, nicht verwerten konnte, wo es einfach nicht ganz gepasst hat und wo er dann in der Hierarchie einfach hinter jemandem wie Simon Hedlund zurückgefallen ist, der auch auf ziemlich vielen verschiedenen Positionen jetzt schon eingesetzt wurde, also schon in der Achterrolle auf dem Flügel sowieso, auch als Zehner und jetzt eben als zweiter Stürmer.
Und auch in diesem Spiel sehr flexibel war, mal links, mal rechts.
Also genau, also das ist ja der Vorteil, den man mit Skripski als Stürmer dann sowieso hat, der auch sehr beweglich ist, sich auf beiden Seiten anbieten kann oder durch die Mitte. Und mit Hedlund potenziert sich das dann nochmal.
Und das war ja das dann am Ende auch als, das Erfolgsrezept in diesem Spiel.
Ja.
Ja, wollen wir mal so chronologisch durchmarschieren?
Machen wir mal. Ja, machen wir mal.
Also es fing ja an, St. Pauli war ja eigentlich so in den ersten 10 Minuten ziemlich energetisch unterwegs. Gab dann gleich in der ersten Minute so einen Kopfball von Sobich, der...
Ja, weil es gab einen Freistoß, ne, wo der Schiri auch nochmal umgelaufen worden ist, glaube ich.
Ja, von Simon Hedlund, ja.
Ja, das war ein bisschen später war das, ja.
Ja, okay, ja. Genau, also ich fand, da waren wir sehr präsent, generell in der ersten Halbzeit und sind auch immer gut vorne auf euren Torwart, auf Mesenhöhler raufgegangen. Vor allen Dingen auch so Schneider, der da unheimlich geackert hat. Ich hatte da schon echt sehr, sehr große Angst, was sich nachher ja auch irgendwie so ein bisschen gezeigt hat, dass einfach nachher dann die Körner fehlen. Weil bodentief und wirklich, wir sind halt wirklich massiv irgendwie unterwegs gewesen. Habt ihr das auch so gesehen, oder?
Ja, da war auf, also man merkte schon, dass St. Pauli irgendwie was wollte. So, also es waren wieder so, wie wir das schon auch bei Union oft gesehen haben, die ersten 10 Minuten war Union eigentlich im Wesentlichen erstmal damit beschäftigt zu scannen, was jetzt hier eigentlich der Gegner so auf den Platz bringt und muss ja erstmal Ordnung finden. Das hat dann auch so 10 Minuten gedauert. Da hatten wir uns ja dann in der 5. schon die erste Gelbe für Marvin Friedrich eingefangen, was ja dann später zu Gelb-Rot führen sollte. Und ja, ich weiß nicht.
Übrigens völlig berechtigt.
Ja, absolut berechtigt. Also überhaupt gar keine Diskussion. Ja, und St. Pauli hat viel losgekontert, war dann aber irgendwie ein bisschen ungenau im Abschluss. Das hat dann einfach in der Spitze nicht funktioniert. Und da haben sie sich dann schon bei den Union-Verteidigern immer so ein bisschen, wieder so ein bisschen Endstation gehabt. Ne? Aber was du meintest hier mit dem Anlaufen, hatte ich mir notiert hier in der 8. Minute, da hat ja Mesenhöhler sich den Ball kurz zu weit vorgelegt. Wer kam dann von euch angerannt?
Ja, ich glaube, Buchtmann war das.
Buchtmann war das, ne?
Genau, und er hätte ihm ja fast noch den Ball weggeknallt.
Sehr,
ne?
Das war sehr knapp gewesen, ja. Das war so eine Millisekunde, glaube ich. Ja, das sah eigentlich bei uns gut aus. Und dann umso erstaunlicher, dass eigentlich ihr die erste richtige Chance auch hattet, ne? In der 11. Minute.
Genau, das war, glaube ich, auch aus dem Fehlpass heraus ausgelöst, ne?
Also Union, St. Pauli hatte versucht zu kontern, Union hat den Konter unterbunden, den Ball nach vorne geschlagen und quasi bei der Ballannahme wurde dann, ich glaube, Flum von Skripski gestört, der den Ball erobert hat, dann Richtung Tor gegangen ist. Dann, als ich das gesehen habe, dachte ich mir dann erst, naja, kann er den vielleicht noch zu Hedlund rüberspielen, aber das hat dann eben nicht ganz gepasst, sodass Skripski dann das irgendwie so guten 20 Metern abgeschlossen hat und den linken Pfosten getroffen hat.
Genau. Erster Weckruf sozusagen. Ne?
Ich habe das ja so direkt aus der Gästetribüne relativ nah gesehen. Aus meiner Perspektive dachte ich mir so, oh weia, hätte ja überall Platz gehabt, aber aus der Kameraperspektive später war das so, dass er eigentlich genauso diesen 1 Zentimeter links von der Hand von Himmelmann gefunden hat, aber da passte dann der Ball halt nicht mehr genau so neben den Pfosten, dass er auch hätte reingehen können.
Ja.
Aber,
genau.
Aber dann fiel so, also fiel nicht auseinander, aber man merkte, das war dann so ein Moment, wo St. Pauli auf einmal diesen initialen Druck ein bisschen zurückgefahren hat.
Ja.
Und dann ging es eigentlich so 10 Minuten eigentlich mit verteilten Rollen weiter, ohne dass da jetzt viel bei rauskam.
Richtig.
Ja, und dann kamen so diese Doppelrettungsmaßnahmen irgendwie. Erst.
Ja, genau, 29. von uns die Chance. Ne?
Wer war das?
Buchtmann. Hat einen wunderschönen Pass von Alagui bekommen, geht allein auf Mesenhöhler zu.
Bevor er Mats Meladeli schon gut den eigentlich quasi eröffnenden Pass des Angriffs gespielt hat. Ich bin quasi vertraglich verpflichtet, alle guten Szenen von Mats Müller-Deli herauszuheben.
Fanboy, Fanboy.
Ja, als sein, wollte jetzt sagen, sein PR-Beauftragter. Ja.
Ich bin ja auch ein riesen Fanboy von ihm, also weil er einfach ein sehr, sehr guter Spieler ist. Ja, also Buchtmann geht auf Mesen dazu und lupft ihn rüber, aber man sieht dann gleich auch schon, der ist halt viel zu wenig Speed drauf, dieser Lupfer, und dadurch kann auch Leistner ihn, ja, sah ein bisschen spektakulär aus, aber eigentlich ziemlich locker klären, fand ich.
Genau, also da war ja noch jede Menge Luft, er hat ja den dann noch so erlaufen, dass er ihn halt auch noch rausgespielt hat, und also wenn das wirklich knapp gewesen wäre, wären da noch ein paar Meter Platz gewesen, um ihn zu klären. Und man muss halt sagen, also Buchtmann, also ich macht das halt nicht so schrecklich clever in der Situation. Also er hatte eigentlich den Geschwindigkeitsüberschuss, den man auch hätte benutzen können, um am Mesenhöhler vorbeizugehen, der dann schon relativ fest stand dort.
Ja.
Man kann ihn, er hat auch genug Zeit, sich so vorzubereiten, dass er ihn auch schwungvoll drüber schießen kann, oder er kann ihn halt geradeaus lupfen und nicht einmal quer das Tor entlang quasi. Also das war auf jeden Fall eine Chance, die man noch sicherer zum Tor hätte machen können.
Mhm. Ja, ich dachte auch, so ausspielen wäre gut, weil er hätte echt Speed drauf, ne? Und
aber es hätte schon gereicht, wenn nicht Leistner aber auch wirklich sofort ab dem Moment, wo er gesehen hat, so Konter richtig mit Tempo hinterhergegangen ist. Also das hätte auch genauso gut schief gehen können.
Mhm. Ja. Naja, und dann kam auf der anderen Seite die Geschichte mit Himmelmann, der einfach irgendwie aus dem 16er per Fuß rausspielt, aber nicht zu Sobig spielt, sondern dann zu Hedlund, ne?
Genau, das war der Fehler, den ich eigentlich vorhin meinte. Das kam natürlich jetzt, ne? Und dann, ja, super abgespielt dann auf Daube, der dann so richtig weit nach links gegangen ist und den eigentlich perfekt aufs Tor noch geschossen hat, aber dann war halt wiederum Avevor dazwischen, glaube ich.
Avevor, ja.
Tja. Das ist übrigens ein Name, den ich sehr schön finde.
Ja, ich auch.
Das klingt auch irgendwie so lustig norddeutsch.
Norddeutsch?
Also in der Intonation, das bietet sich jedenfalls für den Dialekt, glaube ich, gut an. Fällt mir immer auf, wenn ich Millerton höre.
Du meinst Avevor?
Ja.
Okay. Oh, gut. Ja, das war dann waren irgendwie, ja, diese beiden Klärungsaktionen, ja, und dann ging es auch in die Halbzeit, oder war da noch irgendwas irgendwie
in der ersten Halbzeit? Ja, es gab noch einen Konter, wo Alagui so, von rechts aber mit zu spitzen Winkel dann eigentlich mehr oder weniger direkt auf Mesenhöhler gespielt hat. Der hatte da wenig Probleme, den zu fangen. Ja. Das war so die letzte Aktion, und dann war erstmal Pause.
In Tims Notizen zu dem Spiel steht hier noch, dass St. Pauli einige Konter gehabt hätte, in denen sie im Abschluss oder im Ausspielen ungenau gewesen wäre. Also es gab zum Beispiel relativ am Anfang noch einen Angriff über Müller-Deli, wo dann der Pass in den Strafraum ein bisschen ungenau war, sodass ich glaube dann in dem Fall Jan-Marc Schneider nicht drankam. Das war halt so eine Szene, wo sie, wo das Zurückfallen von Müller-Deli im Entstehen ganz gut war, weil sie dann eben Fürstner rausgezogen hatten, dann relativ viel Platz vor sich hatten, den Platz dann angreifen konnten, aber dann war halt tatsächlich in dem Fall die vorletzte Aktion, einmal später der Abschluss in einer ähnlichen Situation eben nicht gut genug. Sodass ich finde, St. Pauli in der ersten Halbzeit schon mehr vom Spiel hatte, aber eben nach wirklichen Chancen ist dann doch schon relativ unentschieden stand.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Wo wir gerade bei Alagui waren, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, mich bringt der ja echt zur Weißglut gerade oder permanent irgendwie. Und ich glaube, die Schiris haben es auch schon voll durchschaut. Ne? Also dieses ständige Aufhören zu spielen, wenn er meint, gegen ihn wurde ein Foul begangen, und dann mit so großen Rehaugen zum Schiri zu gucken und dann pfeift doch mal. Ich weiß nicht, wo der das gelernt hat. Ich kenne das im Fußball so, man spielt so lange weiter und kämpft, bis der Schiri abpfeift. Und das finde ich, das ist einfach auch so unsportlich irgendwie.
Ja, also ich glaube, das hat er bei den anderen gelernt. Also ich würde ihn jetzt ja nicht so als den Einzigen, der da...
Nee, mache ich auch nicht. Aber nee, mache ich auch nicht, will ich auch nicht. Aber mir ist es halt aufgefallen. Und das ist halt in jedem Spiel so. Also es ist immer ganz viel mit Sabbeln verbunden bei ihm. Und dann halt dieses ständige Aufhören zu spielen, wenn er denkt, da wurde irgendwie ein Foul begangen. Und dann ja Richtung Schiri zu gucken. Und wenn ich Schiri wäre, würde ich da gar nichts mehr abschreifen. Also echt... Ja, das ist mir gestern wieder ganz so aufgefallen. Ja. Naja, gut.
Er hatte auch spielerisch ein paar frustrierende Aktionen. Es war auch nicht alles schlecht, aber Ja, ist für die St. Pauli-Stürmer ja eine ähnlich schwierige Saison wie für die Verein jetzt mit Mannschaft insgesamt mittlerweile.
Ja, ja, zumal es ist halt, sag ich mal, in dieser Mannschaft, das läuft momentan nicht spielerisch. Aber ey, da geht auch keiner mal dazwischen, da holt sich keiner mal irgendwie eine gelbe Karte ab, weil er einfach mal einen umwichst im Mittelfeld und mal ein Zeichen setzt. Das passiert da irgendwie alles gar nicht mehr. Und das finde ich so in der Gesamtsumme am 30. Spieltag jetzt mit dem Relegationsplatz ziemlich, ziemlich blöd. Und das ist auch, was hier auch irgendwie in den Medien gespielt worden ist in den letzten Tagen, halt, ist echt ein Mentalitätsproblem. Also wir haben da keine, die einfach mal bereit sind, da irgendwie mal dazwischen zu hauen. Also da würde ich mir auch wirklich wünschen, mal einen Kalla einzusetzen, der bestimmt fußballerisch limitiert ist, aber der genau weiß, wie dieses ganze Spiel funktioniert und wie man halt auch mal ein Spiel, ja, wo man mal die Ruhe rausnimmt und mal dann auch Zeichen setzt, finde ich. Ne? Und da haben wir kaum Spieler bei uns, die das können. Das ist Buchtmann, der das kann, finde ich. Das ist auch Van Sobig, der das auch kann, der auch weiß, wie das funktioniert. Aber sonst haben wir da eigentlich kaum jemanden, der ja da bereit ist, dann auch Zeichen zu setzen.
Sobig ist doch Kapitän, ne? Gerade.
Ja. Also wenn Nerich nicht da ist, weil er verletzt ist, dann ist Sobig Kapitän.
Naja, dann ist das ja seine Rolle jetzt.
Ja.
Eigentlich.
Ja. Also wie, ja.
Der, naja. Der macht ja eigentlich auch immer einen sehr ausgeglichenen, coolen Eindruck, finde ich.
Also, ja, ja.
Echt Präsenz.
Ist, ja. Gut, das wollte ich nur einmal mal eben so loswerden zwischendurch, weil das sich wirklich angestaut hat. Auch
ja, kotzt dich aus.
Ja, naja, gut.
Zweite Halbzeit.
Ja, haben wir gleich den großen Aufreger oder mehr oder weniger nicht. Ich weiß nicht, also viele bei euch fanden ja diese gelb-rote Karte übertrieben. Daniel sagte ja vorhin schon eher überhaupt nicht. Ich fand sie auch. Also es war ganz normal, also es war ein Foul und ist deswegen auch gelb-rot. Ne?
Ja, also wenn wir chronologisch bleiben wollen, gab es ja vorher noch diesen Lattenschuss von Hedlund. Also da wurde ja schon...
In der 50. Ne?
Ja, genau, stimmt. Früh ein erstes, also so der hätte mal genauso wie der andere... mal locker mal reingehen können, aber ist halt nicht.
Der Schuss war ziemlich fantastisch.
Der Schuss war
fand ich auch.
Weil der so nicht wirklich mit Vollspann, sondern so halb mit der Innenseite war, damit relativ viel Tempo, gar nicht so hoch auf einer schönen flachen Flugkurve halt flog. Also, den fand ich sehr beeindruckend.
Auf jeden Fall. Aber ging nicht rein, dann gab es irgendwie noch einen Kopfball von Torrejon, da war Subic irgendwie dazwischen. Ja, und dann kam halt dieses Foul und naja, das war ein Foul, also.
Also, ja. Ich meine, die erste gelbe Karte war vollkommen unstrittig und bei dem war es eben eine Situation, wo nicht viel gefehlt hat, damit er an den Ball gekommen wäre. Aber in dem Moment, wo das halt nicht wirklich der Fall war, durch die Dynamik, die er in der Situation hatte, kann man da sehr gut vertreten, dafür einen
zweiten Foul. Ja, also es war auf jeden Fall.
Vor allem, weil er vorher auch noch einen Foul dazwischen hatte.
Also, hatte er, ja.
Ja,
ja, also. Egal, so, ich meine, ist für uns halt blöd, weil Marvin Friedrich ist ja der jüngste Zugang bei Union, der ist ja erst vor 2 Monaten dazugekommen, glaube ich, erstmalig im Spiel gegen Bielefeld zum Einsatz gekommen und hat sich jetzt relativ schnell da hinten in die Stammmannschaft eingespielt. Komischerweise hat er heute auch auf links gespielt, was eigentlich ja gar nicht so seine ursprüngliche Rolle war, er ist am Anfang eher auf rechts reingekommen, aber kann das auch auf links wunderbar.
Ja, aber der Torrejon auch eher nach rechts gehört. Ist es nicht so verwunderlich. Ist halt,
Torrejon gehört eher, der hat die ganze Zeit auf links gespielt, der Torrejon.
Genau, also die wechseln die Position ständig, aber eigentlich von seiner Karriere her gedacht hat Torrejon öfter Rechtsverteidiger sogar oder rechts in der Innenverteidigung.
Wie auch immer, auf jeden Fall ist da viel Flexibilität drin. Irgendwie Leistner hat ja auch viel auf rechts gespielt. Also wir können da irgendwie durchrotieren. Jetzt müssen wir aber auch wieder durchrotieren, weil ja der junge Mann muss jetzt pausieren.
Ja. Wird dann sehr wahrscheinlich von Leonard Maloney wieder ersetzt werden, der in Fürth schon sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat.
Das könnte sein, ja.
Und den ich gerade gesehen habe, wie er mit der U19 von Union in der A-Jugend-Bundesliga gegen die SG Dynamo Dresden 1-4 verloren hat.
Genau, frische Berichterstattung hier aus der A-Jugend. So, dann kam 58. nochmal Alagri zum Schuss. Aber der ging irgendwie.
Ja, gut, also wie gesagt, jetzt kommt die Zeit, wo eigentlich jeder denkt: Mensch, super, 11 gegen 10. Und wir alle so im Umkreis: oh, Scheiße, ne? Also 10 gegen 11. Und einfach nichts passiert. Ich finde auch. Ich weiß es nicht. Ich finde die Einwechslung auch viel zu spät. So, weiß ich nicht, wenn du mit 11 gegen 10 spielst, so Neudecker kommt in der 79. Schenk Schein in der 84. Weiß ich nicht.
Das hat mich auch gewundert, warum da nicht konsequent umgestellt wurde. So, also ja. ich kannte jetzt so euer Spieler-Setup nicht, deswegen konnte ich das nicht so richtig einschätzen, aber auch für meinen Geschmack kam da relativ spät irgendwie ein Wandel, während Union sich ja auch gar nicht, also die wussten ja sofort, wie sie weiterspielen sollen und Verteidigung lief ja bis dahin auch eh schon ganz gut und die können mit Viererkette genauso wie mit Dreierkette und dann hat es gepasst so, ne? Also das war schon bemerkenswert, wie wenig St. Pauli jetzt eingefallen ist und eigentlich auch relativ wenig probiert hat, ne? Also es ist ja auch alles recht früh gestoppt worden, also es kam ja gar nicht erst in den Strafraum rein.
Ja, es war ziemlicher Quatsch, wie St. Pauli dann das Aufbauspiel angegangen ist, denn nachdem vorher ja Union schon öfters mit drei Spitzen so ein bisschen gepresst hat, also Daube aus dem Mittelfeld ja immer zwischen die beiden Stürmer geschoben ist, haben sie dann halt nach der gelb-roten Karte einfach die beiden eigentlichen Stürmer gegen den Ball ins Mittelfeld zurückgezogen, standen dann relativ tief mit zwei Viererketten und Daube davor, der so ein bisschen gestört hat. Und um Daube drumherum, der eigentlich noch nicht mehr wirklich angegriffen hat, weil wie soll er das alleine gegen irgendwie so und so viele Gegenspieler machen, gegen Daube haben dann eben drei Innenverteidiger von St. Pauli das Spiel aufgebaut. Manchmal ist dann Flum auch noch dahin zurückgefallen. Und es waren halt einfach mindestens zwei verschenkte Spieler oft, die dann eben vorher gefehlt haben, um da die Überzahl herzustellen.
Ja, naja, und dann halt auch, wie gesagt, da sind zwei Viererketten bei euch. Irgendwie dann muss ich in Cheng Shai viel früher bringen, weil das ist auch jemand, der das lösen kann, ne? Der einfach im 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 so stark ist. Das hat man ja auch noch gesehen, die paar Minuten, der da halt was reißen kann. Ne? Und wenn der in der 84. kommt, verstehe ich das nicht.
Ja, uns war es ganz recht. Also ich meine, zu dem Zeitpunkt waren wir alle schon so auf, oh Gott, hoffentlich können wir das 0-0 noch mit nach Hause nehmen. So, danach sah es dann eigentlich aus. Dann war aber auch irgendwie, kam eigentlich überhaupt gar kein Angriff mehr bei Union an. Oder? Also ich kann mich da nichts erinnern. Also Pedersen hat da irgendwie in der 65. nochmal einen Kopfball übers Tor gesetzt. Dann habt ihr irgendwie Boadus eingewechselt.
Ja, für Schneider, ne? Der ist halt, wie gesagt, auch viel angelaufen. Der war platt, glaube ich, dann auch einfach. Ja. Und ja.
Ja, und dann auf einmal dieser Gegenangriff von Union in der 80. wo, ich glaube, Skripski von rechts Hitler und so in der Mitte bedient, der erstmal gegen einen Block schießt, den Ball dann gleich nochmal bekommt und dann schön links unten an den Beinen vorbei nudelt.
Genau, wo Marcel Hartl noch seine beste Aktion gespielt hat, indem er hochgesprungen
super,
ist.
Das war wirklich super wichtig, glaube ich, für das Tor. Da hat er auch Himmelmann irritiert mit, glaube ich, und ist genau richtig abgesprungen zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, da war dann für Himmelmann relativ wenig zu holen. Er konnte das irgendwie alles nicht so richtig machen. Aber das, gut, da haben wir dann das Glück gehabt, was wir mal gebraucht haben.
Genau, man sah eigentlich, ihr wolltet auch nicht mehr viel eigentlich, ne? Also wärt mit dem Punkt auch zufrieden gewesen, weil ihr in Unterzahl wart. Wir haben nichts gebacken bekommen, also eigentlich war es für mich so, geht's auch klar auf ein 0-0 raus, das Ding. Ja, und dann, aber war mir auch klar, nach dem 1-0 für euch, passiert trotzdem nichts mehr bei uns. Also
ich glaube schon, dass Union nicht aufgesteckt hat. Zumal sie ja auch gemerkt haben, dass sie in der Lage sind, den Gegner zu blocken und im Griff zu behalten, ne? Und dann halt konsequent auf Kontermöglichkeiten dann auch zu warten und die dann auch zu nutzen. Also so richtig hinten reingestellt haben sie sich nicht. Ja, sie haben gut verteidigt, aber sie sind jetzt auch nicht so komplett vor den Strafraum gezogen und haben gesagt, hier, lass uns mal in Ruhe. Ja. Von daher war es dann an der Stelle verdient, muss ich sagen, weil wenn man dann halt mit 10 gegen 11 ein Tor macht, dann ist das halt auch schon mal eine Leistung für sich, ne?
Ja, daran kannst du auch sehen, wie einfach das gerade gegen uns ist, ne? Also.
Ja, offenbar wart ihr wieder genau der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt für uns, ne? Es gab ja dann noch einen Freistoß, den Mesenhüller relativ einfach wegfangen konnte und in der 93. ja nochmal so ein Fernschuss, weiß nicht mehr genau von wem.
Das war nochmal eine Ecke, ne? War es auch nochmal
da
Schluss,
wurde Mesenhüller auch nochmal in die Parade gezwungen und damit hat er dann halt den Sieg festgehalten für uns.
Genau, ja. So sieht's aus. Also dazu halt, dass gerade Heidenheim gegen Düsseldorf gewonnen hat. Ach. Ich habe doch gesagt, Düsseldorf steigt auf, ohne noch irgendein Spiel zu gewinnen.
Das könnte aber jetzt mittlerweile auch schon wieder, zumindest Gott sei Dank, noch knapp werden. Also, wenn man sich jetzt anschaut, dass Düsseldorf jetzt auf Nürnberg noch zwei, auf Kiel 4 Punkte Vorsprung hat, wäre ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, dass das wirklich so bei der Ordnung bleibt, die sich ja da irgendwie eingefahren zu haben schien. Ja. Und man könnte sich vorstellen, dass Holstein dann vielleicht auch doch noch direkt aufsteigt.
Ja, aber Kiel, und Wahnsinn, ne, dass die da einfach mal vier Tore in Dresden schießen und sich anscheinend wieder jetzt so richtig gefangen haben, zum richtigen Zeitpunkt auch noch irgendwie. Ja.
Ne? Das hat wahrscheinlich allen St. Pauli Anhängern auch sehr viel Spaß gemacht, und sie haben sich einfach nur gefreut, wie schön die Saison ist, die Leihspieler Duxch bei Kiel hat, nachdem er dieses Traumtor geschossen hat.
Ja. Tatsächlich ist es ja so. Also wir sind uns ja sicher, dass er auf jeden Fall nicht wieder bei uns spielen wird. Quasi keine Lust hat auf uns.
Und, naja, wenn er in der Bundesliga spielen kann.
Naja, er hat einfach eine Abneigung gegen St. Pauli. Das ist eigentlich relativ bekannt irgendwie. Er war da eigentlich erst dann nie angekommen, war heilfroh, dass er in Kiel war. Spielt er halt richtig groß auf und der wird, bin ich mir ziemlich sicher, definitiv nicht mehr bei uns spielen. Das heißt, die Frage ist nur, für wie viel können wir ihn wohin geben? So. Das ist die Frage. So. Und insofern, ja, deswegen freuen wir uns drüber, weil wir da halt einfach mal irgendwie Humankapital versilbert haben in dem Augenblick.
So. Ja, die Tabelle. Also wir haben es jetzt immerhin geschafft, vom letzten Platz einen nach oben zu kommen in der Rückrundentabelle. So schlimm sieht's aus. Dynamo Dresden ist jetzt hinter uns zurückgefallen.
Ja.
Da seid ihr noch auf Platz 13, aber ansonsten sieht's jetzt gerade gar nicht so schön aus für euch, ne?
Nö. Aber nächste Wochenende geht's nach Regensburg.
Das wird hart.
Und dann haben wir zwei Heimspiele in Folge, was ja irgendwie eigentlich mal ein Vorteil hätte sein können, so in normalen Fußballzeiten, was bei uns aber eher irgendwie ein Nachteil ist. Also gegen Greuther Fürth und Bielefeld, und dann müssen wir nach Duisburg am letzten Spieltag.
Ja. Die ja mittlerweile jetzt auch wieder in dem Abstiegsstrudel definitiv angekommen sind.
Ja.
Dagegen bei Union ist es so, dass man jetzt zu Hause gegen Heidenheim und dann in Darmstadt spielt. Also wenn mit dem Spiel jetzt die Abstiegsgeschichte nicht durch ist, dann spätestens nach den zwei Spielen müsste das dann der Fall sein.
Bitte jetzt keine Prophezeiung, wir wissen ganz genau, wie das laufen kann. Gerade Heidenheim finde ich immer sehr unangenehm, für Union ohnehin. Also wir tun uns irgendwie mit Schnatterer da immer sehr, sehr schwer.
Wie die meisten, ja.
Ja. Immerhin der Ex-Unioner Maximilian Thiel, der zu Heidenheim gegangen ist, der gerade in Topform ist, hat sich jetzt hier gerade im letzten Spiel noch in der letzten Minute noch die 5. gelbe Karte abgeholt und wird von daher nicht zum Einsatz kommen. Von daher hoffe ich.
Das finde ich tatsächlich schade.
Das finde ich auch schade, aber es ist natürlich für uns auch ein Vorteil, wenn jetzt sozusagen starke Spieler fehlen, wo uns ja auch schon so viele starke fehlen, ne?
Naja. Ja, ihr habt auf jeden Fall einen großen Schritt jetzt gemacht, finde ich. Und,
das denke ich
wir
auch.
Wir haben den Rückschritt genau zum falschen Zeitpunkt jetzt getan. Und ich glaube, so, ja, wenn du mal so die Trends siehst, sind wir da echt gerade die richtig am Arsch sind, gerade mal auf gut Deutsch gesagt.
Na gut, aber es ist halt auch alles so, man weiß es nicht, ne? Also da kann jetzt irgendwie noch alles passieren und da passiert irgendwie auch, glaube ich, noch alles, habe ich so den Eindruck.
Ja.
Tja.
Mehr schauen wir mal.
Mehr können wir da jetzt leider nicht.
Nee, brauchen wir jetzt auch gar nicht irgendwie. Ja, brauchen wir auch nicht in die Glaskugel gucken oder so. Wir wissen ja eigentlich, was jetzt passiert. Wir wissen, wie die Tabelle aussieht. Und wir wissen, dass jetzt irgendwie die letzten 4 Spieltage, jeder Spieltag sehr, sehr wichtig ist. Und am besten gewinnt mal mein Verein gleich den nächsten Spieltag. Das wäre ganz gut.
So. Ja, aber ich glaube, die einzigen, die wirklich davon gefeit sind, abzusteigen, sind so die ersten drei. Ansonsten ist irgendwie alles noch offen, auch wenn natürlich die Wahrscheinlichkeiten sich jetzt langsam ändern.
Ja, naja, wir haben halt, wie gesagt, also nach wie vor dieses ganz doofe Torverhältnis und ja. Nun gut, ja. Ich glaube, wir haben es, ne? Oder
ich
habt ihr noch
auch,
irgendwas?
Mir fällt jetzt nicht mehr so sehr viel ein. Du noch Anmerkungen, Daniel?
Ich glaube nicht. Außer, dass man, wenn man jetzt noch mehr über das Spiel hören will, wir nehmen gleich noch das Textilvergehen auf.
Kann man kann man ja auch sehr empfehlen. Dann eine Doppel-Podcast-Folge. Also ich werde meine morgen auch veröffentlichen, also am Montag. Dann kann man das gleich in einem Abwasch hören. Und dann hat man auch zwei Seiten und
ah ja, genau. Und dann, dann habe ich noch den Millern-Tor, den Hauptpodcast Ton. Bei euch, mit dem Ton, die Hauptsendung, so nennt ihr das, ne?
Hauptsendung, gehört, ja.
Genau, hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, aber kann man ja auch nochmal erwähnen, dass ihr da ja auch zu Gast wart, quasi mit VDS.
Yannick und ich.
Genau, Yannick und du. Und habt dem ja auch recht viel Zeit eingeräumt, ne? Irgendwie so gut eine Stunde auch allgemeine Diskussion um die Wirkung von Podcast und Fußball und auch darüber hinaus.
Ja.
Fand ich eine sehr empfehlenswerte Sendung, deswegen wollte ich den auch gleich mal empfehlen.
Ja, vielen Dank.
Ja, hat
uns auch großen Spaß gemacht, da zu sein. Und ja, wie gesagt, auch nochmal der Aufruf, wir suchen ein bis zwei Leute, die uns unterstützen ab der nächsten Saison für die im Spiel, nach dem Spiel folgen und wir würden uns sehr freuen, wenn sich da welche bei uns melden würden.
Sollte sich doch machen lassen.
Na, ja. Gut, ja, dann danke ich euch für eure Zeit, wünsche euch viel Glück für den Rest der Saison.
Danke.
Und ich sag, ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwie einfach wieder sprechen nächste Saison. Das ist das, was ich momentan immer sage zu den Gesprächspartnern, weil wir ja einfach nicht wissen, wie es ausgeht, weil es einfach so eng ist. Und deswegen wäre mein Wunsch, einfach mit euch wieder zu sprechen, dann passt das, glaube ich. Dann dürfte das in der zweiten Liga sein.
Ja, genau. Und sonst denken wir uns irgendwas, irgendeine andere Ausrede aus, um
vielleicht was zusammen was zu machen. Die erste Pokalrunde oder so.
Ja, ja.
Da mehr, sind ja beide Vereine meistens noch dabei.
Mehr haben wir ja nicht. Und oh Gott, ich hoffe nicht, dass ich irgendwie so einen Relegationspodcast machen muss oder so. wir schauen mal, wie sich das so verhält noch die nächsten vier Spieltage. Ja, vielen Dank ihr beiden für eure Zeit und den Hörerinnen wünsche ich eine angenehme Woche trotz des Spiels gestern und ich hoffe mal, dass das dann in Regensburg besser wird. Ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.
Oh St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la, la 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 la. St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bitte.